Das Jazzgespräch.
Ja, heute zu einer ungewöhnlichen Tageszeit für uns. Deswegen mal guten Morgen, Dieter.
Ja, guten Morgen, Stefan. Und guten Morgen alle da draußen, denen es da nach Jazz gelüstet.
Genau. Ich habe gerade gefrühstückt. Bin ein bisschen angeschlagen, deswegen hört man das vielleicht an der Stimme, aber das soll es nicht daran hindern.
Na, ich hoffe, du behältst dein Frühstück bei dir.
Natürlich, selbstverständlich.
Das wollen wir jetzt nicht unbedingt hören.
Ja. Ich glaube, wir haben uns heute ein spannendes Thema ausgesucht, und zwar aus Anlass der Erscheinung eines Albums, das vor kurzem das Licht der Welt erblickt hat, nämlich John Coltrane's Love Supreme Live in Seattle. Deswegen haben wir uns überlegt, mal eine Retrospektive zu Love Supreme und zu den Live-Aufnahmen zu Love Supreme zu machen heute. Ja, und ich denke, ich würde gerne mal beginnen mit der Entstehung des Ursprungsalbums Love Supreme. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir dieses Album hier im Podcast erwähnen. Ich glaube, das kommt sehr, sehr oft vor, weil es halt auch eine Referenz ist. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das zuletzt im Spiritual Jazz in der Folge gehabt und uns, ich denke, auch darauf geeinigt, dass es das erste, dass man das als erstes Album des Spiritual Jazz bezeichnen kann. Haben wir das gemacht, oder?
Ja, absolut. Ich höre dir andächtig und spirituell berührt zu und schließe mich deiner Meinung an.
Ich habe immer noch nicht ganz erfasst, was eigentlich das Besondere an Love Supreme oder was es so besonders gemacht hat. Denn ich habe jetzt wieder auf das Buch zurückgegriffen von Ashley Kahn, der über das Album und die Aufnahme des Albums ein ganzes Buch verfasst hat, das man eigentlich immer wieder lesen kann, weil es ja zum Teil sehr spannend ist. Vielleicht zur Aufnahme selbst. Wir reden vom Dezember 1964, also ist jetzt 57 Jahre her. Wir reden von einer Aufnahme, die auch für John Coltrane insofern besonders war, als er in den letzten 6 Monaten davor gar nichts aufgenommen hat. Und es ist eine sehr, sehr lange Aufnahmepause gewesen. Wenn es stimmt, was ich dazu gelesen habe, ist die Aufnahme überhaupt einem glücklichen Umstand zu verdanken. Denn der Bob Thiele, das ist der damalige Produzent von Impulse Records gewesen, hat ein großes Vertrauen gehabt in den John Coltrane. Und er war eigentlich einer der wenigen, ganz wenigen Jazzmusiker, der mehr oder weniger freie Hand hatte im Studio. Aber es gab auch einen ziemlichen Druck auf den Coltrane, weil der letzte Hit, unter Anführungszeichen, der war bei Atlantic, nämlich My Favorite Things. Und das erklärt jetzt für mich auch retrospektiv diese Aufnahmen mit dem Duke Ellington und mit Johnny Hartman, die wir irgendwann mal auch schon im Podcast hatten, dass man sich durch diese Kooperation mit diesen Musikern mehr einen Hit erhofft hat. Insofern war es ein glücklicher Umstand, dass der Bob Thiele dieses Vertrauen hatte in John Coltrane, der da dann plötzlich eine Suite aufnimmt in einem Stück, von der man überhaupt nicht gewusst hat, damals wahrscheinlich, wie sie das verkauft.
Also da würde ich jetzt gerne einhaken und greife deine allererste Frage auf. Du weißt nicht so recht, wie A Love Supreme überhaupt zustande kam und wie man es einordnen soll. Und hast aber eh schon sehr, sehr viel Surrounding dazu gegeben, um das erklärbar zu machen aus meiner Sicht. Ich habe mir es ein bisschen überlegt und ich glaube schon eine Spur zu verstehen davon. Wir Jazz-Fans neigen ja immer dazu, das Ganze sozusagen von der kreativen, künstlerischen Seite zu bewerten und zu unterstellen, dass das mehr oder weniger auch das Produktions-Surrounding gewesen sein muss für solche Aufnahmen. Naja, mitnichten, auch wenn die Welt noch nicht so kommerziell war, wie sie es heute ist, es ist trotzdem so gewesen, dass dort auch in der Person des Bob Thiele und vor allem seiner Vorgesetzten Leute gesessen sind, die vor allem Platten verkaufen wollten. Und wie du richtig gesagt hast, eigentlich haben sie den John Coltrane nicht gekauft, um mit ihm jetzt quasi das New Thing zu erfinden und Platten zu machen, die sie kaum nicht mehr kaufen wird, sondern sie haben ihn deswegen engagiert, weil sie den gleichen Erfolg haben wollten wie die Atlantic-Brüder zuvor mit ihm. Und im Grunde genommen muss man sagen, wenn man sich jetzt, die ersten Jahre ist es ihnen ja halbwegs gelungen, aber da hat man auch schon in seinen Platten die Unruhe gespürt, die ihn teilweise getrieben hat. A Love Supreme war dann irgendwo so eine Synapse und vielleicht sogar ein bisschen ein Kompromiss, weil klar war, der John Coltrane wird dort nicht bleiben. Der hat sich erfangen nach seiner Drogensucht und nach seiner Alkoholproblematik, hat sich wieder neu erfunden, ist ein offensichtlich sehr spiritueller und, wie man hört, auch sehr netter, sympathischer Mensch in dieser Zeit oder seit diesem Zeitpunkt gewesen, hat sich also irgendwie gefunden und hat dann eigentlich, wenn man sich den Rest seiner Karriere anschaut, nach A Love Supreme praktisch keine Kompromisse mehr gemacht und ist nur mehr im Freien unterwegs gewesen oder fast nur mehr im Freien des Jazzspielens. Und Love Supreme war irgendwie so ein letztes Mal möglicherweise, dass sich die Interessen der Produktionsfirma mit seinem eigenen spirituellen Approach getroffen hat. Weil das war ihm ganz offensichtlich ein Anliegen, bevor er dann ganz ins Freie weggeschwebt ist, noch einmal durchaus auch etwas sehr Greifbares, sehr Andächtiges, fast Religiöses eben, also nicht fast, sondern Religiöses, auf Platte zu bringen, das auch von der Musik, von den Harmonien her noch ziemlich greifbar gewesen ist, also vor allem auf der ersten Seite. Auf der zweiten geht es ja da schon recht kräftig zu. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Entstehungsgeschichte und ich möchte jetzt einen kleinen Vorgriff machen, damit ist diese Studioeinspielung auch einzigartig, weil das, was wir jetzt heute hauptsächlich besprechen werden, das hat mit A Love Supreme für mich weniger zu tun als mit dem New Thing, mit dem Free Jazz, aber dazu später vielleicht mehr.
Ja, na, bleiben wir noch beim Album. Die Frage, also es ist jedenfalls eines der bestverkauften Alben im Jazz entstanden mit Love Supreme, neben Kind of Blue von Miles Davis, zumindest in den 60er Jahren. Es ist, ich habe irgendwo gelesen ein Interview mit dem Phil Lesh, das ist der Bassist von Grateful Dead gewesen, die ja in den 60er Jahren in San Francisco da die Szene bestimmt und beherrscht haben. Und er hat gesagt, wenn man so im Sommer so durch die Straßen gegangen ist am Abend und die Fenster waren offen, da hast du eigentlich von jedem dritten Fenster hast Love Supreme gehört. Und ich glaube, dass dieses Album zeichnet halt eines aus, es hat so viele Musiker, also auch Rockmusiker in die Jazzwelt gebracht. Und ich glaube, das hat sich auch fortgesetzt, ja, dass viele junge Menschen, die sonst mit Jazz nichts im Hut haben, wenn sie ein Jazz-Album zu Hause hatten, dann war es halt eher Kind of Blue oder Love Supreme.
Meine eigentliche Jazz-Erweckung war Love Supreme.
Ja. Naja, siehst du, ja. Mhm. Weil du gesagt hast, Aufnahme, vielleicht noch ein, zwei Sachen zur Aufnahme an sich. Was bemerkenswert ist, dass diese Aufnahme in einem Stück erfolgt ist, weil das war eigentlich nicht so Usus bei Coltrane. Er ist in den Studio gegangen und am Tag hat ein Stück aufgenommen in ein paar Takes und ist wieder gegangen. Und so sind die Alben nach und nach entstanden. Love Supreme, mehr als 30 Minuten lang, das Album ist in einem aufgenommen worden und zwar eigentlich am Abend. Und zwar mit dem klassischen Quartett, was ja auch noch erwähnenswert ist, weil es war ja die vorletzte Aufnahme mit dem klassischen Quartett. Aber schon am nächsten Tag hat Coltrane noch einmal ins Studio eingeladen und da wurde das Quartett ergänzt durch zwei Musiker, du weißt das, Archie Shepp am Saxophon und der war der zweite, ich glaube Art Davis. Am Bass, ich habe es jetzt
nicht. Art Davis, ja.
Aber ja. Mhm. Und die beiden haben nicht gewusst, was da abgeht. Die haben das Stück nicht gekannt. Ja. Sie haben auch nur am zweiten Abend den ersten Teil von Love Supreme öfter eingespielt, nämlich Acknowledgement in mehreren Takes. Diese Takes gibt es heute auf Platte oder auf CD. Man kann also anhören heute, wie das anders geklungen hat mit dem Sextett im Vergleich zum Quartett. Und ich kann mich nur erinnern, wie ich das damals gekauft habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Seit es erschienen ist, haben wir zweimal darüber geredet. Und ich glaube, ich habe damals gesagt zu dir, dass diese Sextett-Aufnahme für mich extrem spannend klingt. Aber aus der Betrachtung der damaligen Zeit heraus ist logisch, weil er auf die Quartettaufnahme zurückgegriffen hat und die veröffentlichen hat lassen. Warum war das so? Weil das Sextett nämlich in die Richtung gegangen ist, die du gerade schon angeschnitten hast, ja, nämlich Richtung New Sync. Und möglicherweise war auch im Dezember 64 die Zeit noch nicht reif dafür.
Ja, bis zu einem gewissen Grad war die Zeit für das, was der John Coltrane dann gemacht hat, nie wirklich reif, ist ein bisschen mein Gefühl, weil die ganz eigenständige Art, wie er Free Jazz interpretiert hat, ist für mich jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung und ich brauche bei jeder Platte, so auch unserer heutigen Hauptbesprechung, nämlich eben der Live-Aufnahme aus Seattle, ich brauche jedes Mal Einstiegszeit, um mich auf die Musik einzulassen und ich habe es jetzt dreimal gehört hintereinander und bei jedem Mal hören hat es mir besser gefallen, was aber vor allem daran liegt, dass ich mich dann auf die Coltrane-Welt, die Coltrane-Features-Welt einlasse und wenn man dann da hineinkommt, dann geht das, aber üblicherweise hört der Mainstream auch bei den Jazzern wahrscheinlich nicht Musik so, dass man sagt, okay, ich nehme mal Zeit und höre es mir dreimal an, bis ich überhaupt drinnen bin. Und daher ist vieles von dem, was der John Coltrane gemacht hat, Gott sei Dank der Nachwelt erhalten, also nach 65 gemacht hat, der Nachwelt erhalten und wird von vielen Connoisseuren geschätzt, ist aber nach wie vor natürlich ein krasses Minderheitenprogramm. Das ist schon eine sehr, sehr anspruchsvolle, strange Musik.
Mhm. Ja. Die ersten beiden Teile von Love Supreme, die waren vorher schon ein bisschen live erprobt worden. Also man weiß, dass das auf der Bühne mitentwickelt wurde. Der dritte und der vierte Teil allerdings nicht. Also wurde das erste Mal im Studio mitentwickelt. Interessant ist, dass das Album schon zwei Monate nach der Aufnahme erschienen ist. Also von diesen Produktionszeiten kann man heute nur träumen, glaube ich. Dass es zwei Monate dauert von einer Aufnahme bis zum Erscheinen des Albums. Mhm. Und als das Album erschienen ist, hat Coltrane eigentlich schon wieder die Aufnahme fürs nächste Album begonnen. Das war der John Coltrane Quartet Blaze. Ja, das ist die letzte Quartettaufnahme.
Dazu würde ich jetzt gern kurz einhaken. Da sind nämlich wirklich Kinderlieder und sehr populäre Klassiker drauf. Also zum Beispiel ein Mary Poppins-Song, glaube ich, ist da auch dabei. Ist, glaube ich, so der volle Titel auch der Platte.
Jim Cherry,
ja. Und ja. Wenn man da reinhört, und ich habe das jetzt vorher nochmal ganz kurz gemacht, dann beschleicht mich dieselbe Impression wie bei der Love Supreme. Nämlich, er hat auch auf der, wie du richtig sagst, die letzte mit dem Quartett war, mit dem klassischen, hat er sich einfach nicht mehr halten können. Die Absicht war relativ klar, wieder ein bisschen näher in die Atlantikzeit zu kommen mit seiner Musik oder in die frühen Impulse-Jahre zu kommen, weil letztendlich war ja Love Supreme auch sehr zugänglich. Und das ist immer auf der Love Supreme schon nicht mehr wirklich gelungen. Die war ja sehr eigenständig als Musikwerk und dann auch schon sozusagen quasi nicht mehr klassisch im Sinne von klassischer modaler Jazz, sondern eben ein spirituelles Ding. Und bei der Jim Jim Cherry, die ist für mich deswegen so spannend, weil es da ähnlich ist. Er bricht da ständig dann mit seinem Quartett aus und es wird dann immer wieder seinen Kompagnons, vor allem dem Michael Tyner, nachgesagt, dass sich der in dem Environment nicht mehr wohlgefühlt hat. Also dafür, dass sich der Michael Tyner dort nicht wohlgefühlt haben soll, kann man nur sagen, er ist auf allen Aufnahmen, die wir heute besprechen, ganz, ganz großartig, sticht überall hervor und fügt sich aus meinem Dafürhalten wunderbar in dieses aufbrechende Musikkonstrukt ein, das der John Coltrane in diesen Zeiten geboten hat. Das ist nämlich genau das. Es ist so schön zu erleben, wie bereits auf der Love Supreme und dann letztendlich auch auf der Platte John Coltrane Quartet Plays, Jim Chinchery, and Other Standards, wie sie da immer wieder eben ruppig werden und hineintriften in das, was dann auf der Love Supreme Live in Seattle so richtig vollkommen herausbricht, dann bereits begleitet von zwei neuen Musikern, wie du schon gesagt hast, dem Pharrell Sanders und dem Art Davis.
Habe ich nicht gesagt, ich habe den Archie Shepp erwähnt, der bei der im Studio dabei war, aber es war,
Art Davis war auch dabei. Nämlich dieses ganz ins Freie hineinzugehen und dann sozusagen quasi immer trotzdem, wenn man genau hinhört, zu erleben, wie sie einen ganz komplexen tonalen Körper bilden und noch mehr zusammenspielen, als man das vielleicht vermuten würde bei viel stringenteren Aufnahmen des Bebop. Also das Zusammenspiel, das freie Zusammenspiel auf der Love Supreme Live in Seattle, das ist dermaßen beeindruckend, wenn man da genauer hinhört, wie die aufeinander gehört haben müssen, damit das Ganze eben nicht auseinanderbricht, auch wenn es oft wie fast die Kakophonie manchmal in meinen Ohren geklungen hat. Das ist schon sehr faszinierend. Und das zeichnet eigentlich alles aus, was der John Coltrane, sicher schon vorher, aber besonders stark, alles, was nach Love Supreme gekommen ist. Das ist dann bereits dieses schon im klassischen Quartett und später noch stärker in seiner neuen Formation, wo der Pharrell Sanders eben dann auch eine starke Rolle gespielt hat. Und natürlich insbesondere in einem seiner wichtigsten Höhepunkte und einer der Höhepunkte des Jazz an sich, der Ascension, zu dem vielleicht später auch noch ein, zwei Satz.
Ich würde gleich dazu kommen, ich würde mich zeitlich jetzt gleich auch wieder zurückspringen, weil ich eben gesagt habe, das war eigentlich die letzte Quartettaufnahme, die du jetzt mit Jim Chery näher eingegangen bist drauf, aber eigentlich glaube ich, stimmt das nicht ganz, denn es gab in den Monaten darauf Aufnahmen für Alben, die erst viel später erschienen sind, aber die Aufnahmen entstanden zu der Zeit. Ja. Es wurde nämlich aufgenommen im Mai und im Juni 65. Kulose Mama ist eine Ausnahme, das ist wirklich keine Quartettaufnahme, aber es wurden Aufnahmen gemacht für Transition, es wurden Aufnahmen gemacht für Living Space und für Infinity. Ich weiß jetzt nicht, welches von den Alben jetzt noch das klassische Quartett hat. Ich glaube Transition jedenfalls. Aber das, wie gesagt, das sind alles Aufnahmen, über die wir heute, glaube ich, nicht reden können und wollen, wenn wir den Rahmen sprengen würden. Und deswegen springen wir gleich auf den 28. Juni. Das war Ascension. Und Ascension war eigentlich insgesamt so wirklich der Anfang des Endes des Quartetts. Oder würdest du das anders sehen?
Na, absolut. Pflichte dir vollkommen bei. Es war nicht nur der Anfang des Endes des klassischen Coltrane-Quartetts, sondern es war auch das definitive Ende von der Art Musik zu machen, die der Coltrane bis dahin gepflegt hat. Und de facto ist Ascension auch, so lustig das vielleicht jetzt für dich klingen mag, der Todesstoß gewesen für die Musik, die er auf der Studio Love Supreme gemacht hat. Weil ab Ascension ist er dann einfach nicht mehr zu bremsen gewesen. Wehe, wenn er losgelassen. Von dem Moment an hat er einfach sich offensichtlich wirklich entschieden, er geht nie wieder in die lineare Musik zurück. Da ist so viel zu erkunden und zu entdecken, was ja auch die späteren Platten, die großartigen Werke, die dann noch entstanden sind, eigentlich zu einem Großteil beweisen. Und damit ist alles, was danach entstanden ist, auch die beiden Live Love Supreme Aufnahmen, die uns Gott sei Dank erhalten sind, nämlich jene aus Antibes vom 26. und 27. Juli 65 und dann eben die heute zu besprechende Love Supreme Live in Seattle, die dann, ich glaube im Oktober oder wie, du weißt es sicher besser, Stefan, entstanden ist. Jedenfalls beide definitiv nach der Ascension. Die erste Aufnahme von Live in Antibes knapp danach, kaum einen Monat drauf, im Juli, weil Ascension, wie du richtig gesagt hast, ist am 28. Juni entstanden. Und die sind in Wirklichkeit viel mehr für mich mit der Ascension verwandt, als mit der Love Supreme. Dort haben sie das Thema her, aber die Art, wie dort Musik gemacht wird, also unbeschadet, ob es jetzt das Quartett war wie Live in Antibes oder dann bereits die erweiterte Formation mit dem Farouk Sanders und dem Art Davis auf der Love Supreme Live in Seattle. Das ist definitiv einfach, wie soll ich sagen, what comes after Ascension.
Ja, es ist ja auch ein Teil oder ein Thema von Ascension dann in Antibes gespielt worden, an einem der beiden Abende. Aber vielleicht kommen wir gleich zu dem Jazzfest Antibes. Das ist damals ein sehr, sehr bedeutendes Jazzfestival, eigentlich das bedeutendste Jazzfestival in Europa gewesen. 1960 ist das erste Mal stattgefunden. Und es war ein internationales Publikum dort. Das war auch das einzige Jazzfestival in Europa, das im Sommer stattgefunden hat. Und ja, du hast auch schon das gesagt, Coltrane hat dort an zwei Nächten gespielt. Die sind eigentlich in Antibes erst angekommen am Tag des ersten Konzerts. Das war eben der 26. Und Love Supreme, das weißt du vielleicht nicht, vielleicht schon, ich wusste es nicht. Love Supreme war in Europa noch gar nicht veröffentlicht zu diesem Zeitpunkt.
Oh, nein, wusste ich nicht und finde ich spannend, ja.
Mhm. Ja, weil das ist im Februar ist es in den USA rausgekommen und der Vertriebspartner in Europa war, oder vor allem in Frankreich war irgendein Label, das die Aufnahme zwar schon hatte, und es war schon vielleicht in Insiderkreisen das eine oder andere bekannt, aber veröffentlicht war sie offensichtlich noch nicht. Ja, das Album kannte also vom Publikum, das dort in Antibes war, niemand. Das Fernsehen war da, das Konzert wurde aufgezeichnet. Es gibt da Video dazu und es gab einmal für eine Zeit lang auch das Video auf YouTube. Jetzt gibt es leider nicht mehr. Und dieses 33-minütige Studioalbum wurde dann in Antibes zu einem 48-minütigen Konzert. Denn nach Love Supreme war das Konzert zu Ende. Das heißt, an diesem ersten Abend ist nur Love Supreme gespielt worden. Und man kann sich ja vorstellen, dass das jetzt auch nicht beim gesamten Publikum gut angekommen ist. Klarerweise, ja. Die einen wollten mehr, die anderen waren überwältigt und es war genug für sie. Und die Dritten haben pfiffen. Es war natürlich auch nicht das, was man von einem Coltrane-Konzert erwartet. Ja, es waren seine Klassiker, My Favorite Things, nichts davon, ja, gar nichts. Es war einfach neue Musik und mit der, die muss man zuerst einmal einordnen.
Absolut richtig. Das ist ja unser Vorteil als Spätgeborene, dass wir sozusagen uns selber entscheiden können, greifen heute zu einer Free Jazz-Platte von John Coltrane oder von einer von seinen modalen Platten. Die Leute damals sind ins Konzert gegangen, genau in der Zeit, die du beschreibst, und haben eigentlich noch den klassischen, das ist übrigens ein Schicksal, das er mit vielen anderen auch die Miles Davis teilt, haben den klassischen Bebop oder Hardbop eigentlich vom John Coltrane erwartet oder eben das, was er, das Modale, das er gemacht hat, die Sheets of Sounds. Da hat man sich eh schon weit rausgelehnt als Zuhörer bei seiner Musik, als klassischer Jazzfreund. Und dann hat er die Leute beglückt mit absolut atonalem Free Jazz. Das ist schon eine harte Nuss.
Ja, und deswegen, der auf der Bühne steht und das Konzert ansagt, ne, der Ansager, ich finde es kein besserer Begriff
dazu. Wir nennen ihn Ansager.
Ja, er hat das Publikum dann auch beruhigt und gesagt hat, ja, das war jetzt intensiv, aber alle, die mehr wollen vom John Colt, die mögen doch am nächsten Abend wiederkommen. Und am nächsten Abend hat er dann seine klassische Rolle erfüllt, nämlich das, die Erwartungen, die das Publikum an ihn hatte. Da war dann My Favorite Things, da war Naima, da war Impressions, aber da war auch ein kleines Stück von Ascension dabei.
Man darf vielleicht auch nicht vergessen zu der Zeit, ein bisschen, dass man ein Gefühl dafür kriegt, was das überhaupt für eine Geschichte war. Zu der Zeit, da hat es wirklich für jeden, der Jazz liebt, muss das ja eine geniale Schlaraffenlandzeit gewesen sein. Da hat nämlich speziell natürlich in Amerika, aber auch in Europa viel, viel mehr kleine Bars gegeben, wo Jazz gespielt wurde. Und unsere Ikonen sind damals wirklich sehr viel aufgetreten. Zum gleichen Zeitpunkt wie der John Coltrane zum Beispiel in Seattle die Love Supreme eingespielt hat, die Live-Version, ist, glaube ich, sogar am selben Tag irgendwo und zwar nicht ganz allzu weit entfernt, der Louis Armstrong noch aufgetreten mit seiner Band, nicht? Und hat dort natürlich etwas ganz anderes geboten für den durchschnittlichen Jazzgeschmack. Also das ist schon ein Kontrastprogramm gewesen, wo er sich, ich sage mal, durchaus auch aus den Hörgewohnheiten der Jazzfamilie rausgespült hat.
Genau. Die Aufnahmen sind bekannt von Live Supreme, von Love Supreme in Antibes. Die sind in mehr oder weniger zufriedenstellender Qualität auf diversen Billig-CDs irgendwelcher Labels erschienen. Ich kann mich erinnern, du hast eine Version, ich habe eine andere Version damals gekauft. Beide sind von der Qualität her okay, aber weit nicht so gut wie die Ausgabe dann von Impulse. Es gab nämlich dann als Teil der Love Supreme Deluxe Edition in 2002 eben dieses gesamte Live Supreme Konzert. Und das ist wirklich in guter Qualität erhalten. Worüber ich sehr froh bin. Und der zweite Abend ist auch veröffentlicht worden. Den gibt's auf dem Album Live in Paris. Live in France, Entschuldigung, weil da sind auch Paris-Aufnahmen vom nächsten Tag. Weil das Golden Quartet ist eben am dritten Tag nach Paris gereist, hat dort ein weiteres Konzert gegeben. Dann war noch ein Auftritt in Belgien beim Festival und dann ging es zurück in die USA. Und in diesem Buch, Love Supreme, das ich ja schon erwähnt habe zu Beginn, schreibt Ashley Kahn dann, he would never return to France or even Europe again, was richtig ist. Und dann schreibt er weiter, nor did he ever choose to perform a Love Supreme again, not in its entirety. Und das wissen wir heute, stimmt eben nicht.
Wobei man dazu sagen muss, ob es nicht da vielleicht doch an irgendwelchen obskuren Aufnahmen, weil der John Coltrane ist in Amerika viel getourt in der Zeit noch, ob nicht da irgendwo möglicherweise das Publikum in den Genuss von der gesamten Love Supreme, des gesamten Love Supremes Opus gekommen ist, wissen wir natürlich genauso wenig, wie wir vor wenigen Monaten gewusst haben, dass es dieses wunderbare Geschenk der jetzigen Love Supreme-Aufnahme live in Seattle gegeben hat. Also es ist nicht ausgeschlossen, da gibt es möglicherweise keine Aufnahmen davon, aber es kann schon sein, dass es da und dort aufgeschlagen ist und von einem kleinen Publikum gehört wurde. Aber
halte es sogar für wahrscheinlich.
Ja, aber Fakt ist trotzdem, dass es davon ganz, ganz wenige Aufnahmen gibt und es bis zu einem gewissen Grad, damit würde ich gerne zumindest jetzt einmal ganz kurz eine Bewertung meines eigenen Eindrucks der Scheibe machen. Es ist nicht mehr wirklich Love Supreme, wie wir es kennen von der Studioaufnahme. Und es funktioniert für mich als Energie-Jazz, wie er seinen Free-Jazz auf der Ascension und folgenden dann angelegt hat, auch nicht so wirklich, weil es gleichzeitig natürlich sehr spirituell und introvertiert ist. Und auf der anderen Seite ist aber speziell der John Coltrane Free Jazz ein extrem energetischer. Und wenn er dann seine Sheets of Sound in Free Jazz macht, dann ist das wirklich wahnsinnig rhythmische Musik, auf die man sich einlassen muss. Und ja, wie gesagt, um das zusammenzufassen, ich habe diese CD, ich habe es als CD inzwischen in den letzten Tagen wirklich heiß lieb gewonnen, aber eher, weil ich den John Coltrane mag und das so spannend finde, dass das erhalten wurde und unter doch relativ professionellen Bedingungen aufgenommen werden konnte. Aber wenn ich jetzt nur das Musikerlebnis hernehme, dann lege ich mir vom John Coltrane 10 andere Platten eher auf als die wahrscheinlich.
Mhm, genau. Du hast irgendwann zuletzt gesagt, hattest nicht den Eindruck, dass sich der McCoy Tyner unwohl gefühlt hat. Ich würde es einmal so sagen, das Live in Antibes und diese Europa-Tournee, eigentlich waren das so die letzten Konzerte, wo nur das Quartett alleine aufgetreten ist, weil es ging ja dann zurück in die USA. Wir haben jetzt August und im September war dann das Coltrane Quartett 2 Wochen beim Jazz-Workshop in San Francisco. Und dort gab es keine Quartettauftritte mehr, sondern dort hat tatsächlich Coltrane sich entschlossen, das Line-up der Band zu ändern. Ja, es tauchen da eben diese zwei Musiker auf, die dann auch in Seattle zu hören sind, nämlich der Pharoah Sanders am Saxophon und nicht Art Davis, sondern der Donald Garrett. Bassist aus Chicago. Und er wollte in diesen 2 Wochen in San Francisco einiges ausprobieren und das hat er auch gemacht. Ja. Ich muss da jetzt leider noch einmal zitieren, weil die Zitate das viel besser zum Ausdruck bringen, als wenn ich das jetzt irgendwo frei improvisiere. Da sagt jemand, the public as well as certain band members were unready for the change. Not a lot of people would stay for the second set because it was so intense. Ja, das hat der Terry Clark gesagt, Schlagzeuger, der die Konzerte mitverfolgt hat. Und er hat dann noch weiter gesagt, it was also new to us. I thought Sanders had a lot of balls to get up there and play with Train. Was ich sehr bemerkenswert finde, diese Aussage. Ja.
Mir ist auch eine Passage aus den Liner Notes, die ich sehr gut finde auch, die der Aufnahme beiliegen, in Erinnerung, um das an dich anzuschließen, ich glaube, der Jimmy Garrison, der Bassist von ihm, sein klassischer, fragt, ist das jetzt das Ende des Stückes, was ich irgendwie total herzig finde, weil die offensichtlich, wie du richtig sagst, auch die Musiker selber waren sich nicht ganz sicher, wo der John hingehen wollte. Und der John Coltrane sagte es im Englischen sicher viel feiner, aber wenn man es im Deutschen gesagt hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt, worauf du einen lassen kannst. Also so nach dem Motto, okay, also wenn wir jetzt nicht aufhören, dann quasi verlieren wir uns selber in den Sphären des Free Jazz und das Publikum wahrscheinlich auch. Das zeigt auch, dass er offensichtlich viel Humor gehabt hat und sich schon sehr wohl seiner Situation bewusst war, dass das, was er ausprobieren wollte, wo er hingehen wollte, dass das bis zu einem gewissen Grad, ich sage mal, auch eine Zumutung für sein Publikum ist. Und ich betone noch einmal, es geht dir sicher ähnlich wie mir, wenn nicht, widersprich mir bitte, aber ich habe die freie Wahl beim John, weil ich nie die Gnade hatte, ihn live zu hören. Also habe ich damit aber die freie Wahl zu sagen, okay, heute lasse ich mich da ein auf seine kosmische Welt. Und da muss ich aber sozusagen quasi, das geht nicht an jeden Tag. Nicht? Und das ist eine freie Entscheidung, die ich treffe, wann ich gerade drauf bin dafür. Und die Leute haben das nicht kennen. Die haben immer noch die Erwartungshaltung gehabt. Ich betone nochmal, 65, da ist noch ganz, ganz viel klassischer Jazz. Da ist sogar Swing noch immer in den Köpfen der Menschen drin gewesen. Sie haben sich, wie gesagt, von John Coltrane und seinesgleichen zumindest erwartet, dass er sich in seinen modalen Themen ergehen wird, wo sie, wie gesagt, eh schon viele als Zumutung empfunden haben, da mitgehen zu sollen. Aber sie haben es gemacht, weil sie ihn geliebt haben, so wie es uns ja auch geht. Und dann aber ganz offensichtlich wahrscheinlich sich viele gedacht haben, sorry, aber da kann ich jetzt dann doch nicht mitgehen, weil ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet und bin eigentlich total fertig und müde. Und die hatten vor allem noch nicht das, was wir heute haben. Ich glaube, Stefan, wir haben über das mal gesprochen, wenn wir uns am Abend auch nach einem harten Tag ein Free Jazz Konzert geben, dann wissen wir ja ganz genau, dass wir eine andere Art der Entspannung dort finden werden, nämlich dieses Energetische, wo du dich so richtig reinfallen lassen kannst, dieses Dionysische, das aber auch nicht für jeden harten Arbeitstag das richtige Ende ist. Also kann ich mich schon sehr gut in die Leute reinversetzen, die übrigens bei den Konzerten, wie man dann hört, aber alle zum Schluss, zumindest hat die Mehrheit so brav geklatscht, dass es nach Applaus geklungen hat und nicht nach Buß.
Ja, ich hoffe, die Glocken sind jetzt bald zu Ende, dass wir uns wieder hören. Mahlzeit kann ich dazu noch sagen. Gut, also
Vielleicht nur eine kleine Erklärung. Ich habe meine ganzen geliebten Wanduhren hier, gerade auf Sommerfrische, oben auf meinem Dachboden, weil ich umbaue, wird niemand interessieren, aber daher haben wir da hinten jetzt ein kleines Applauskonzert mit Glocken.
Ja, und dann kann ich ergänzen, bei uns in der Wohnung gibt es keine einzige Wanduhr, ich hasse Uhren. Mir reicht die am Armband und am Handy. Wie auch immer. Also,
Du siehst mich Donald, nicht, oder da draußen hört man mich nicht, aber ich grinse diabolisch.
Ja, genau. Donald Garrett und Pharoah Sanders wurden also mitgenommen nach Seattle. Wir sind jetzt beim 30. September. Das war eine Konzertreihe in einem Club namens The Penthouse. Hat mit dem gleichnamigen Magazin nichts zu tun, soweit ich weiß. Wenn ich die Liner Notes des jetzt erschienenen Albums richtig deute, dann wurde das erste Konzert im Live im Radio übertragen.
Ach so. Das ist mir gar nicht, habe ich überlegt.
Und etwa 20 Minuten nach Konzertbeginn hat der Coltrane die Bühne verlassen, während der andere weitergespielt hat, ging zu dem Herrn, der für die Jazz Society in Seattle die Aufnahme geleitet hat, und so hat zu ihm gesagt, this may go longer than half an hour. Und letztlich hat das Konzert 2,5 Stunden nonstop gedauert. Und das war für den Clubbesitzer irgendwie zu viel, weil der war ziemlich sauer. Was passiert, wenn ein Konzert 2,5 Stunden dauert? Erstens, es gibt keine Sets. Sie können also das Publikum nicht austauschen. Das ist ja sonst passiert. Und zweitens, mit der Getränkebestellung war es dann auch nicht so fließend, wie es sonst gewöhnt sind.
Ich glaube, da gibt es auch in den amüsanten Liner Notes irgendwo so eine Randbemerkung, wenn man irgendwo in ein Konzert einer anderen Jazzgröße, was da die Show oder wie auch immer, gegangen ist, dann war zu erwarten, dass das Publikum Champagner bestellt. Diese Freaks, die sich diese Musik von John Coltrane anhören, die bleiben bei einem Bier hocken und bestellen nichts weiteres mehr.
Das hab ich einmal auch rausgeschrieben. Es ist angeblich das Jimmy Smith-Publikum gewesen, aber es ist ja völlig egal.
Jimmy Smith, ja.
Völlig wurscht, ja. Also es ist symptomatisch jedenfalls, ja. Ja, am nächsten Tag, das war dann der Freitag, hat Coltrane selbst einen Mitschnitt im Club initiiert, der 3,5 Stunden lang ist, soweit man weiß, und der dann gekürzt auf der 1971, glaube ich, erschienenen Doppel-LP Live in Seattle erschienen ist. Es gab dann auch noch eine erweiterte CD, die habe ich zu Hause, Doppel-CD. Und wenn man sich da die Stücke anschaut, das hat zwar mit Love Supreme gar nichts zu tun, aber es hat mit dem klassischen Konzertprogramm von Coltrane auch nichts mehr zu tun. Du kennst die Platte?
Ich habe sogar eine wunderschöne Vinylfassung davon noch zu Hause. Da ist weniger drauf als auf deiner CD, aber dafür ist sie
Vinyl?
In schönen Vinyl. Ja.
Ja, das ist schön. Aber auf der CD ist drauf Cosmos, Out of This World, Body and Soul, Evolution, Afro Blue. Also überhaupt nichts, was irgendwie der klassischen Setlist.
Ich finde, da funktioniert interessanterweise auch der Free Jazz besser als eben auf der Love Supreme Live in Seattle, weil ich wiederhole mich, aber ich muss es betonen, es ist ein bisschen ein Bastardel. Das ist, wenn er dann so richtig voll in seinen Fringes hineingeht, dann ist es energetisch und für mich nachvollziehbarer als das, was er aus der Love Supreme macht, wenn er sie free spielt. Insbesondere diese Bogenwimmerei, die man zwischendurch immer wieder hat. Also die bringt mich ehrlich gesagt fast aus dem Konzept.
du meinst den Bass?
Ja. Also wann, ich weiß nicht, ob es der Jimmy Garrison ist oder ob
es der Jimmy Garrison
ist. Don Garrett,
das heißt ja extrem stark auf Live in Japan dann, ein Jahr später.
Ja. Also das ist...
Ich habe das in den früheren Jahren, habe ich das nicht ausstehen können, mittlerweile liebe ich es, ich weiß nicht warum.
Eine seltene Art von Masochismus, die dich da wahrscheinlich treibt.
Nein,
ist nicht wahr, weil mir geht es ja genauso. Wenn ich mich reinhöre, dann gefällt mir jedes Stück von Mal zu Mal besser, habe ich ja eh auch schon gesagt. Nichtsdestotrotz, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Und ganz ehrlich, die Schlagzeug-Soli, die uns der Elvin Jones da präsentiert, da erinnert er mich zum Beispiel ganz stark an einen Großmeister des Rock-Schlagzeugs, nämlich den John Bonham, den Genialen von Led Zeppelin, der ja auch ein großer war. Aber was ich damit auch sagen möchte, ist, also das Solo selber ist dann, das findest du halt sozusagen quasi bei einem guten Live-Rock-Konzert genauso. Und da ist für mich der Elvin Jones, wenn er mit allen in der Combo spielt und sich sozusagen auf das freie Spiel seiner Kompagnons einlassen muss, wesentlich spannender, was er übrigens bei dieser Platte auch insbesondere ist. Er wäre der Nächste, den ich nach dem McCurtainer rausgreifen würde. Er ist auch aufgrund der Aufnahmebedingungen sehr, sehr gut zu hören, wahrscheinlich sogar fast zu gut, aber was der dann im Ensemble spielt, das ist schon wirklich allerfeinste Sahne. Weil das hört man zum Beispiel den John Coltrane an manchen Passagen für mich zu wenig prägnant, weil da manchmal, gerade wenn er sich so richtig wegkippen lässt, wo es dann sehr spannend wird für mich, gibt es immer wieder so ein bisschen, da verschwindet er da so im allgemeinen Sound.
Du redest aber jetzt schon von den Live-Supreme-Aufnahmen vom nächsten Tag.
Ich rede von den Live-Supreme-Aufnahmen.
Ja. Weil die Aufnahmen vom Tag zuvor, die eben erschienen sind, schon viel früher, die sind ja sehr gut.
Ja, aber das ist eine andere Art von Musik, wie gesagt.
Ne? Ist eine andere Art von Musik, aber es war die Aufnahmequalität da ganz andere. Ja. Derjenige, der das aufgenommen hat, der hat auch ein Studio in Seattle. Und das hat der Coltrane am nächsten Tag, am Samstag, gebucht. Und dort hat er mit diesem Sextett ein Album aufgenommen. Weißt du welches?
Mm-mm.
Om.
Ah, ich hätte mich erinnern können, ich habe es eher gelesen. Ja,
genau. Om ist an dem Tag entstanden in Seattle. Und da hat auch das Sextett wurde da erweitert um einen Flötisten, nämlich ein gewisser Joe Presale. Das war Seattle Jazzmusiker und der hat mit seiner Band auch im Vorprogramm von diesem Coltrane-Abend gespielt. Ja, und wir erwähnen den deswegen so, nicht weil er jetzt Flöte auf Om gespielt hat, sondern weil ihm ist es ja zu verdanken, dass wir dann am Abend desselben Tages jemanden hatten, der auf einen Aufnahmeknopf gedrückt hat. Ja, leider auf einer anderen Anlage offensichtlich und dieses Live Supreme aufgenommen hat.
Das ist interessant. Gut, dass du mich daran erinnerst, dass das genau um die Zeit war, wo auch Om entstanden ist. Das erklärt für mich, warum ich mit der spezifischen Musik, wie sie sich an diesem Abend, die da jetzt eben trotzdem dankenswerterweise auf LP und auf CD erschienen ist, nämlich die Love Supreme Live in Seattle. Wenn man weiß, dass das unmittelbar um die Zeit entstanden ist, wo auch Om entstanden ist, das ist genau die Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass der John Coltrane sich sozusagen offensichtlich wirklich endgültig genordet hat und sich dann danach entschieden hat oder irgendwie klarer und reiner wurde, weil er auch später dann Free Jazz-Platten gemacht, die ruhiger und spiritueller waren, aber manchmal Duo-Aufnahmen dann mit seinem späteren Schlagzeuger, dem Rashid Ali, die aber trotzdem eine wahnsinnige Klarheit und Konsistenz haben und seine energetischen Aufnahmen, wie die später dann, wie du gesagt hast, live in Seattle, diese Free Jazz-Aufnahmen, die sind dann super energetisch und großartig, aber genauso wie die Love Supreme Live in Seattle geht es mal mit der Om auch. Die Om ist für mich eigentlich aus seiner Free Jazz-Periode die schwächste, weil nicht wirklich orientierte Platte, wo irgendwo auch der Free Jazz für mich so ein bisschen dahin plätschert, in einer ähnlichen Weise, wie es da auf der Live in Seattle-Platte tut. Ich muss es leider sagen, es ist so spannend sozusagen einzelne Momente immer wieder oder Minuten während dieser Aufnahmen sind. Das gilt für die Om für mich genauso wie für die Live in Seattle. Sind sie in Summe, spüre ich, höre ich, fühle ich bei diesen Aufnahmen eine gewisse, wie soll ich sagen, Unentschlossenheit heraus, die mich bei der Om immer schon ein bisschen, die mich gestört ist zu viel gesagt, aber die dazu geführt hat, dass die Om mit Sicherheit von seinen großartigen Fridges-Platten für mich die schwächste war. Und das Gleiche muss ich jetzt leider Gottes für die Live in Seattle, Love Supreme, oder wie du so schön sagst, Life Supreme attestieren.
Ja, also ich bei Om, das sehe ich ein bisschen anders, aber was Life Supreme betrifft, also Life Supreme in Seattle betrifft, und das ist ja eigentlich das Thema heute, da bin ich ganz bei dir. Also abgesehen von der Aufnahmequalität, bei der Elvin Jones im Vordergrund ist und ich tatsächlich nicht in der Lage bin, das im Hintergrund zu hörende Saxophon zu unterscheiden, ob es jetzt der Pharoah Sanders oder der John Coltrane ist, ist, genau wie du sagst, die Musik ein bisschen richtungslos.
Ja, ja? Also weil man kein kompletter Coltrane-Afficionado ist, so wie wir zwar, die nicht aus Vollständigkeit gründen, sondern einfach, weil wir tief in den Coltrane-Kosmos eintauchen wollen und damit immer Freiheit haben. Also wer das nicht ist, und sich jetzt die Frage stellt, okay, die Love Supreme, da kommt man sowieso nicht vorbei an der Studioplatte. Und wenn man sich mit der Love Supreme live auseinandersetzen möchte, dann wäre meine Empfehlung, sofern man sie noch kriegt, auf die Live in den Tipp 1965 zurückzugreifen. Ich habe sie zum Beispiel in einer von der Qualität sehr, sehr guten CD-Aufnahme, die überhaupt nichts gekostet hat, ich glaube 5 Euro oder so irgendwas, wie ich sie damals gekauft habe. Eine Charlie hast das Label da. Also
ich da stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde auch live in Antibes empfehlen, was die Qualität betrifft. Ich kenne deine Aufnahmequalität, die du jetzt gerade gezeigt hast, also von der CD. Ich kenne die von meiner CD und ich habe, die sind etwa gleich. Und ich habe sie verglichen mit der Impulse-Ausgabe auf der Deluxe Edition. Da sind Welten dazwischen.
Okay, soll heißen, dass auf der Impulse die Live in Antibes besser klingt? Oder
deutlich besser, deutlich besser.
Cool. Okay, das heißt, in Wirklichkeit wäre deine Empfehlung, wer sich dafür interessiert, sich die Love Supreme Deluxe Edition zu geben. Da hast du das Standardwerk drauf und du hast auch die wichtigsten Live-Einspielungen darauf versammelt. Halt nicht die jetzt herausgekommene Live in Seattle, wenn ich das richtig verstehe.
Es gibt auch jetzt mittlerweile seit kurzem ein Album, das ist die Platinum Edition. Da ist... Ja, im Himmel, ja, da ist drauf natürlich das Originalalbum, da ist drauf die Antibes-Aufnahme und da ist drauf die Seattle-Aufnahme. Mhm. Alles zusammen. Ich glaube, dass man die Deluxe Edition von 2002 nicht mehr kriegt. Mhm. Ich habe es ein bisschen unlogisch gefunden, weil man hätte ja genauso die Live in Seattle neu auflegen können. Mhm. Ja, und die vielleicht ergänzen um das Love Supreme. Und um eventuell weitere Aufnahmen, die ja offensichtlich noch existieren von damals, von diesem
Abend davor. Ich stimme dir zu, das wäre historisch gesehen interessanter gewesen. Aber sagen wir mal so, ich glaube, wir sind trotzdem uns einig, dass wir dankbar sind dafür, dass das überhaupt erschienen ist. Und nachdem man im Hintergrund, glaube ich, bei dir bereits das Streiten deiner Familie hört, glaube ich, und im Hintergrund bei mir schon wieder die Glocken anfangen, könnten wir langsam daran denken, diesen
Wende zu kommen.
Schaulichen Vormittag genau zu beenden.
Okay, gut.
Okay, ja. Stefan, das war mir ein Vergnügen.
Zu mir auch. Gibt es eine Playlist? Ja, es wird eine Playlist dazu geben. Ja, und zwar auf Spotify, wo wir zu finden sind. Wir sind auch auf Apple Podcast und wir sind vor allem auf letscast.fm, also direkt im Internet für alle, die kein Abo haben und kein Abo wollen. Könntest das alles direkt im Internet anhören und dort auch einmal ein Feedback hinterlassen. Würde uns sehr interessieren, was ihr
an
den Aufnahmen hält.
Vielen Dank und liebe Grüße an unsere 5 Hörer. Ihr seid mir schon sehr ans Herz gewachsen. Nein, ich glaube, es sind schon mehr.
Okay.
Gut, Stefan. Also, ciao.
Ciao.
Ciao dir. Ciao da draußen. Baba.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.